Der Kosovo-Krieg ist für sich allein ein lokales Ereignis. Aber in seiner Bedeutung, in seiner Vorbereitung und seinen Folgen ist er weit überregional, insbesondere für Deutschland. Wir wollen unsere Söhne nie mehr in die Kasernen schicken. Und wenn doch einmal irgendwo wieder der Wahnsinn des Krieges ausbrechen sollte, und wenn dabei das Verhängnis es wollen sollte, dass unser Land Schlachtfeld wird, nun, dann wollen wir eben untergehen und dabei wenigstens das Bewusstsein mitnehmen, dass nicht wir das Verbrechen begangen und gefördert haben. Mit diesen Worten sprach der bekannte Sozialdemokrat Professor Carlo Schmidt 1946 sicherlich vielen Deutschen aus dem Herzen. Zwei Weltkriege hatte dieses Land mitgeführt, verursacht. 50 Millionen Tote. Und als Symbol, und das wurde auch jetzt im Zusammenhang mit der Frauenkirche immer wieder erwähnt, gilt der Angriff auf Dresden. 40.000, 50.000, 60.000 Tote, man konnte sie nicht mehr zählen. Und Deutschland oder der größte Teil Deutschlands wollte mit dem Verbrechenkrieg nichts mehr zu tun haben. Ich habe dieses Zitat von Carlo Schmidt zu Beginn meiner Ausführung ganz bewusst gebracht. Denn das, was er sagt, ist eine radikal pazifistische Haltung. Mit dieser Haltung ist nicht einmal eine Armee, eine reine Verteidigungsarmee vereinbar, denn er sagt, dann wollen wir eben untergehen und zumindest das Gefühl haben, die Sicherheit haben, dass nicht wir das Verbrechen begangen und gefördert haben. Diese Haltung ist ein Kontrapunkt, auch in der 50-jährigen Geschichte der Bundeswehr. Und diese Haltung ist ein Markierungspunkt. Wenn man diese Situation 1946 mit heute vergleicht, wird eigentlich erst so richtig deutlich, welche Strecke die Bundeswehr und dieses Land in knapp 50 Jahren durchschritten hat. In welchem Maße man auf dem Wege der Remilitarisierung deutscher Sicherheits- und Außenpolitik vorangekommen ist. Auf diesem Wege war der Krieg von NATO-Staaten gegen Jugoslawien im Frühjahr 1999, oft bezeichnet als Kosovo-Krieg, nach meiner Auffassung eine ganz bedeutende Weichenstellung. Deshalb ist es auch heute wichtig, dass man es bei diesem Krieg nicht einfach bewenden lässt. Denn dieser Krieg zeigt zum Teil Muster für die Vorbereitung von Kriegen und er zeigt zum Teil Folgen, wie sie auch bei anderen Kriegen feststellbar sind. Ja, man kann sogar sagen, dieser Krieg war eine Art Manöver für das, was im Jahre 2003 dann im Irak abgelaufen ist. Wenn ich nun vor einem Arbeitskreis vortrage, der sich mit der Geschichte befasst, dann bin ich mir schon bewusst, dass meine Aussagen auch nach geschichtswissenschaftlichen Methoden überprüfbar sein müssen. Ich bin darauf vorbereitet, Rechenschaft über meine Quellen zu geben und stelle mich vor allem gern Ihrer Kritik dann. Lassen Sie mich nun einen Zeitsprung machen. Von etwa 45 Jahren in das Jahr 1991. Deutschland war wiedervereinigt. Und auch im wiedervereinigten Deutschland galt zunächst die Maxime, dass die deutschen Streitkräfte eine reine Verteidigungsarmee sind. Denn so steht es ja in unserer Verfassung. Auch andere Prinzipien, deutsche Außen- und Sicherheitspolitik, hatten zunächst noch Gültigkeit. Stichworte wie Rüstungskontrolle und Abrüstung, politische und militärische Vertrauens- und Sicherheitsbildung waren Prioritäten deutscher Politik. Deutsche Politik sollte Friedenspolitik sein. Diese Leitlinie galt selbstverständlich auch für die deutsche Politik beim Krieg gegen den Irak 1991. Dieser Krieg war durch ein Mandat der Vereinten Nationen mandatiert. Er war völkerrechtskonform von daher und dennoch schickte Deutschland keine Soldaten, sondern zahlte etwa 17 Milliarden Dollar den Vereinigten Staaten sozusagen als Ersatz für das Schicken von Soldaten. Aber es war damals noch Überzeugung der Bundesregierung, dass Deutschland aufgrund seiner Verfassung an solchen Kriegen außerhalb des NATO-Vertragsgebietes sich nicht beteiligen dürfe. Doch, und das ist jetzt wichtig, führende deutsche Zeitungen übten massiv Kritik an dieser Haltung der Bundesregierung. Sie warfen ihr zauderhaftes Verhalten, politische Verantwortungslosigkeit, Lethargie, Abtauchen vor. Ein Großteil der intellektuellen und journalistischen Elite vertrat die Meinung, das größere Deutschland müsse nun mehr Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung wurde offenbar als Kriegsbeteiligung bzw. internationalen Einsatz deutscher Streitkräfte definiert. Damit wurde allmählich eine Mentalität geschaffen. Ab 1992 veränderte sich allmählich die prinzipielle Einstellung zum Einsatz der Bundeswehr außerhalb des NATO-Vertragsgebietes, sogenannte Out-of-Area-Operations. Ein Grund mag daran gelegen haben, dass Außenminister Genscher abgetreten ist. Es kam der neue Außenminister Kinkel. Und es war kein so bedeutender Kontrapunkt mehr zur CDU-CSU-Politik. Der Verteidigungsminister Rühe konnte sich frei tummeln. Er bereitete allmählich immer mehr Auslandseinsätze der Bundeswehr vor. Kambodscha, Somalia, Bosnien-Herzegowina waren die Stationen, auf denen ein Kampfeinsatz der Bundeswehr immer näher kam. In der deutschen öffentlichen Meinung herrscht ein sehr klares Bild über die Konflikte und Kriege im Zuge der Auflösung des sozialistischen Vielvölkerstaates Jugoslawien. Ich möchte hier bewusst jetzt einen Exkurs machen über den Kosovo-Konflikt. In wenigen Worten nur das, was man sozusagen wissen muss, um meine Ausführung verstehen zu können. Sie sehen hier, dass Kosovo eine Provinz, auch heute noch legal Provinz Serbiens, keine Republik wie Kroatien oder Bosnien-Herzegowina, sondern eine Provinz. Etwa 2 Millionen Einwohner, davon 90% ethnische Albaner. Die Auflösung Jugoslawiens vollzog sich im Rahmen von schlimmen Bürgerkriegen. Für die deutschen Medien waren die Serben die Täter und die anderen Völker die Opfer. Dieses Schwarz-Weiß-Bild wurde auch auf den Kosovo-Krieg übertragen. Doch dieses einseitige Bild verstellt eigentlich mehr das Verständnis dieser Konflikte, als es dazu beiträgt, sie zu verstehen. Der Balkan-Experte Wolf Oschlies stellt zum Kosovo-Konflikt Folgendes fest. Ich zitiere ihn. Grundsätzlich ist das Problem gewissermaßen von kompliziertester Simplizität. Eine nationale Minderheit, die Kosovo-Albaner, bildet in einer klar abgegrenzten Region, dem südserbischen Kosovo, die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung und leidet aus ihrer numerischen Stärke und regionalen Kompaktheit weitreichende Forderungen ab. Dies ist sozusagen die Oberfläche des Konflikts. Darunter liegen religiöse, ethnische, wirtschaftliche und soziale Konflikte, die über Jahrhunderte schon dauern. Und während dieser Zeit waren einmal die Serben Opfer und einmal die Kosovo-Albaner Opfer. Es gab keine durchgehende Linie von Opfern und Tätern. Im Jahre 1981 schon, also kurz nach dem Tode Titos, gab es einen Aufstand im Kosovo, der ausging angeblich von der Universität in Pristina, der Hauptstadt des Kosovo, wegen schlechten Mensa-Essens. Während diesen Aufstands wurden dann auch Forderungen laut nach Unabhängigkeit des Kosovo. Dieser Aufstand wurde niedergeschlagen und es schwelte weiterhin ein Konflikt. Zunächst kein kriegerischer Konflikt, doch im Jahre 1997 brach ein Bürgerkrieg aus. Eine sogenannte Befreiungsarmee für das Kosovo, zunächst schlecht bewaffnet und ausgerüstet, dann immer besser, kämpfte gegen serbische Polizei und Militär. Ziel der Kosovo-Albaner war eine Loslösung von Serbien und die Gründung eines eigenen Staates. Als Folge von Kämpfen, von Vertreibungen gab es im Herbst 1998 etwa 250.000 Flüchtlinge im Kosovo. Der regionale Konflikt wurde durch das Eingreifen der Vereinten Nationen, der NATO und der Europäischen Union schließlich internationalisiert. Soweit dieser Exkurs zum Kosovo-Konflikt. Es sind darüber viele Bücher geschrieben worden. Es gibt nur wenig relativ objektive Bücher. Eine entscheidende Zäsur in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik vollzog sich im Herbst 1999. Wohl nie zuvor in der jüngeren deutschen Geschichte hat sich eine grundsätzliche Haltung politischer Parteien zu Krieg und Sicherheit so rasch verändert und ohne äußeren Zwang verändert, wie die Haltung der Sozialdemokratischen Partei und der Grünen. Die geradezu revolutionären Veränderungen lassen sich an den Positionen von Rot und Grün in zwei Sitzungen des Deutschen Bundestages ganz drastisch zeigen. Diese beiden Sitzungen lagen nur 4 Monate auseinander. Am 19. Juni 1998 diskutierte der Bundestag angesichts zunehmender Gewalt im Kosovo die Anwendung militärischer Gewalt und den Einsatz von NATO-Soldaten im Kosovo, um was sich dort abspielte, zu beenden. Es ging aber zu dieser Zeit vor allem darum, ob für diesen Einsatz der NATO und der Bundeswehr ein Mandat des Sicherheitsrats erforderlich ist. Denn nach geltendem Völkerrecht, nach der Charta der Vereinten Nationen, ist es so, dass grundsätzlich die Androhung und der Einsatz militärischer Gewalt untersagt ist. Und nur in 2 Ausnahmefällen ist der Einsatz militärischer Gewalt legitim. Zur Selbstverteidigung und im Falle des Vorliegens eines Mandats des Sicherheitsrates. Außenminister Kingl erklärte bei dieser Bundestagssitzung, ich zitiere, die NATO prüft militärische Optionen mit unmittelbarer Auswirkung auf den Kosovo und die gesamte Bundesrepublik Jugoslawien. Also der Einsatz militärischer Gewalt war natürlich nicht nur im Kosovo vorgesehen, sondern in ganz Jugoslawien. Weiter Kingel, solche Maßnahmen bedürfen einer sicheren Rechtsgrundlage. Das kann aufgrund der Umstände nur ein Mandat des Sicherheitsrats sein. Recht hatte der Außenminister. Die SPD-Fraktion war zu dieser Zeit, Sommer 1998, noch überwiegend der Auffassung, dass dies richtig ist. Auch die Grünen, vor allem ihr damaliger Sprecher Josef Fischer, erweckten den Eindruck, als stünde die Partei fest auf den Boden der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts. Denn die Charta der Vereinten Nationen ist Völkerrecht. Nun machen wir einen Sprung von 4 Monaten in den Herbst 1998. 16.10.1998, hat inzwischen eine Wahl stattgefunden gehabt, aber der alte Bundestag musste noch entscheiden. Der alte Bundestag musste noch entscheiden über eine Beteiligung deutscher Soldaten an einem NATO-Luftkrieg gegen Jugoslawien. Ein Mandat des Sicherheitsrats lag nicht vor. Deutschland konnte sich auch nicht berufen und kein NATO-Staat konnte sich da berufen, im Interesse der Selbstverteidigung zu handeln, denn Jugoslawien hatte keinen NATO-Staat angegriffen. Die militärische Intervention bezweckte angeblich, eine humanitäre Katastrophe im Kosovo abzuwenden. Für diesen völkerrechtswidrigen und verfassungswidrigen Einsatz stimmten nun 88% der Abgeordneten der SPD und 63% Abgeordnete der Bündnisgrünen. Nach 4 Monaten eine radikale Änderung der Prinzipien zu einem der wichtigsten Gebiete der Außen- und Sicherheitspolitik. Die Führungsspitze von Rot-Grün auf dem Sprung zur Übernahme der politischen Macht bewegte sich zu dieser Zeit schon auf dem von den USA vorgezeichneten Kriegskurs und versuchte, ich möchte sagen, durch politische Vernebelungsaktionen von der politischen und völkerrechtlichen Tragweite des Bundestagsbeschlusses zur Beteiligung deutscher Soldaten an diesen Krieg abzulenken. Die Ausführungen von Josef Fischer, designierter Außenminister zu dieser Zeit, sind hierfür ein Musterbeispiel der politischen Täuschung. Ich zitiere: Für uns ist es wichtig, dass es keine Selbstmandatierung der NATO in dieser Frage gibt. Wir unterstützen nachdrücklich die Position, dass wir jetzt eine UNO-Resolution mit einer eindeutigen, klaren Rechtsgrundlage brauchen. Es gab keine solche UNO-Resolution. Und natürlich war das eine Selbstmandatierung der NATO. Liest man heute noch einmal die Protokolle des Bundestages der damaligen Zeit, dann ist es geradezu unglaublich, wie der Deutsche Bundestag, die deutsche Volksvertretung, bei einer Entscheidung über den ersten Kampfeinsatz der Bundeswehr nach 1945 an der Nase herumgeführt wurde. Doch die meisten Parlamentarier gaben sich offenbar damit zufrieden. Sie nahmen alles hin, ohne kritisch nachzufragen. In der hierauf folgenden Zeit auf dem Weg zum Kriege gegen Jugoslawien hielten sich nicht nur die großen Mehrheiten, wenn es um den bewaffneten Einsatz der Bundeswehr ging, sondern sie vergrößerten sich noch. Konsequent in der Opposition blieben nur die PDS, geschlossen als Partei, und einige wenige Abgeordnete aus den anderen Fraktionen, die dann noch als Abweichler denunziert wurden. Auf einem der wichtigsten Felder staatlicher Politik gab es zu dieser Zeit im Grunde keine wirksame parlamentarische Kontrolle der Regierung. Die Offiziere des Verteidigungsministeriums waren selbst überrascht, wie reibungslos ihre Vorlagen für eine Kriegsbeteiligung der Bundeswehr das Parlament passieren konnten. Der Deutsche Bundestag wurde seine Verpflichtung, eine Volksvertretung und ein Kontrollorgan der Regierung zu sein, nicht gerecht. Die für die Regierung komfortablen politischen Mehrheiten waren nur möglich, und es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass die beiden sehr stark pazifistisch orientierten Parteien, SPD und Grüne, die Regierung übernommen hatten. Denn die CDU war dafür. So gab es eine große Koalition auf einem Gebiet, bei dem Kontrolle sicherlich notwendig gewesen wäre. Die Zeit schreibt, es handelte sich um eine Überlebensbedingung der rot-grünen Koalition. Die Grünen hatten ihr Merkmal der Pazifismuspartei zu opfern. Vielen von ihnen fiel dieses Opfer aber anscheinend nicht besonders schwer. Nun wurde im Herbst 1998, nachdem der Bundestag die Entscheidung getroffen hat, deutsche Soldaten wieder in den Krieg zu schicken, ein Krieg gegen Jugoslawien noch einmal abgewendet. Ein Abkommen zwischen der jugoslawischen Regierung und der OSZE sah vor, dass etwa 2000 internationale Beobachter in die Provinz, also ins Kosovo, geschickt wurden und einen von der jugoslawischen Seite erklärten Waffenstillstand überwachen sollten und dann, wenn die Waffen zur Ruhe gekommen wären, eine friedliche Lösung oder eine Ausgleichslösung zu forcieren. Für einige Wochen blieb die Lage in der Provinz auch einigermaßen ruhig. Die Flüchtlinge kehrten zurück. Die Leute waren froh, dass sie ihre Felder wieder bestellen konnten. General Naumann, damals Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, das heißt der höchste Soldat in der NATO, beschreibt die Lage in der serbischen Provinz wie folgt. Ich zitiere wieder. Die UCK, das sind die bewaffneten Kosovo-Albaner, Befreiungsarmee für das Kosovo, so genannt, spielte im Grunde genommen eine Rolle, die uns den Erfolg des Herbstes 1998 kaputt gemacht hat. Sie stieß in das Vakuum, das der Abzug der Serben hinterlassen hatte und breitete sich in einer Weise aus, die vermutlich niemand in irgendeinem unserer Staaten akzeptiert hätte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Deutschland akzeptiert würde, wenn da irgendjemand, der meint, sich gegen den Staat auflehnen zu können, Straßensperren errichtet, Grenzposten anfängt, Uniform zu tragen, Waffen herumzuschwenken. Wir würden das auch nicht tolerieren. General Naumann in einer ZDF-Sendung am 21.09.1999. Bereits im Laufe des Dezember 1998 eskalierte die Gewalt und die Gegengewalt. Im NATO-Hauptquartier in Brüssel sprachen die USA schon davon, die OSZE, also die Organisation, die Beobachter ins Kosovo schicken sollte, sei gescheitert, obwohl erst ein Viertel der Beobachter vorhanden war. Ich war zu dieser Zeit in Wien und war damit beschäftigt, auch die deutschen Beobachter darunter zu bringen. Und obwohl erst wenige Wochen vergangen waren, waren die Vereinigten Staaten bereits auf Kriegskurs. Mitte Januar 1999 kam es dann zu einer Gewalttat an Kosovo-Albanern, die bis heute nicht restlos aufgeklärt ist. Es gab etwa 40 Tote. Das sogenannte Massaker von Ratschak. Hier griff der amerikanische Leiter der OSZE-Mission sofort ein. Er beschuldigte sofort die Jugoslawien, die Serben, dieses Massaker verübt zu haben. Er transportierte die Medien an den Tatort und die amerikanische Außenministerin war anscheinend froh, nun einen Grund gefunden zu haben, den Kriegskurs weiter fortzusetzen. Ihr Pressesprecher stellte später heraus, dass der Krieg gegen Jugoslawien Madeleine's War war. Und in Russland hieß die damalige Außenministerin Madame War. Ich glaube, kein anderer amerikanischer Politiker hatte bei dieser Auseinandersetzung eine größere Rolle gespielt als die amerikanische Außenministerin. Repräsentanten internationaler Organisationen schlossen sich der amerikanischen Haltung an. Der UN-Generalsekretär, NATO Generalsekretär. Die deutsche Regierung hatte am 01.01.1999 die EU-Präsidentschaft übernommen. Sie praktizierte während dieser Zeit wirklich eine Politik uneingeschränkter Solidarität mit den USA. Eine geradezu bedingungslose Gefolgschaft schien die Handlungsmaxime der rot-grünen Regierung zu sein. Es gab im Februar dann eine Konferenz in Rambouillet. Dort wurden die Forderungen an die jugoslawische Seite so hoch gehängt, dass man davon ausgehen konnte, dass sie nicht erfüllt würden. Und allmählich rückte der Krieg näher. Es kam, wie es kommen sollte. Am Abend des 24. März 1999 flogen NATO-Flugzeuge und Marschflugkörper gegen Jugoslawien. Auch deutsche Tornado-Flugzeuge waren dabei. 54 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges beteiligten sich wieder deutsche Soldaten an einem Krieg, den der ehemalige Bundeskanzler Schmidt als einen vierfachen Rechtsbruch bezeichnete. Ein Bruch des Völkerrechts, des Grundgesetzes, des 2+4-Vertrages und des NATO-Vertrages. Bundeskanzler Schröder gab im Fernsehen folgende Erklärung ab. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. Damit will das Bündnis weitere schwere und systematische Verletzungen der Menschenrechte unterbinden und eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern. Wir führen keinen Krieg, aber wir sind aufgerufen, eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen. George Orwell lässt grüßen. Die NATO führte nach den Worten des Bundeskanzlers also keinen Krieg. Hunderte von Kampfflugzeugen flogen gegen Jugoslawien und luden dort ihre Bomben ab. Und nicht nur auf Militärs, sondern auch auf die Zivilbevölkerung. Die Lageschilderungen deutscher Politiker und des größten Teils der Presse verliefen auf dieser Ebene der Begründung. Vor dem 24. März, also vor dem Kriegsbeginn, verübten angeblich jugoslawische Truppen an den Kosovo-Albanern großflächige ethnische Vertreibungen oder gar einen Völkermord. Die beiden Minister Josef Fischer und Rudolf Scharping spielten an der Propagandafront eine herausragende Rolle. Sie rückten das Geschehen in der jugoslawischen Provinz nahe an den Holocaust, den Völkermord an 6 Millionen Juden. Doch wie bewerteten internationale Organisationen, die Nachrichtenexperten im Auswärtigen Amt und im Verteidigungsministerium die humanitäre Lage im Kosovo, kurz vor Beginn des NATO-Krieges gegen Jugoslawien? Ich bringe Ihnen hier mal einige Zitate. Im Tagesbericht der OSZE-Mission in Kosovo heißt es, vom 17. März, das sind eine Woche vor Beginn des Krieges, die allgemeine Situation über die gesamte Region hinweg bleibt angespannt, aber ruhig. Völkermord, Holocaust, am 18. März genau die gleiche Feststellung. In einer Leitungsvorlage des Auswärtigen Amtes, die an Fischer ging, ich habe die selbst gesehen, die ist inzwischen auch veröffentlicht, heißt es zur humanitären Lage im Kosovo am 19. März 1999. Von Flucht, Vertreibung und Zerstörung im Kosovo sind alle dort lebenden Bevölkerungsgruppen gleichermaßen betroffen. Bürgerkrieg also. Das Amt für Nachrichtenwesen der Bundeswehr, Nachrichtenzentrale, Tagesmeldung zur G2A-Zulage, am 22. März 1999. Tendenzen zu ethnischen Säuberungen sind weiterhin nicht zu erkennen. Und am 23. März 1999, ein Tag vor Kriegsbeginn, entgegen Medienberichten ist derzeit weiterhin keine Großoffensive jugoslawischer Sicherheitskräfte im Kosovo erkennbar. Die Auseinandersetzungen überschreiten nicht das bisher erkannte Maß an Gewalt. Und dann das Bundesverteidigungsministerium ebenfalls am 23. März. Die Formulierung ist sehr kompliziert. Sie sagt im Grunde genommen, es ist noch keine Großoffensive der jugoslawischen Kräfte, und die UÇK tut alles, um durch Gewalt gegen Gewalt zu erzeugen, damit letztendlich die NATO dann mit der Luftwaffe eingreift. Man muss jetzt fragen, und vielleicht fragen Sie auch kritisch, wussten das die Experten, das Verteidigungsministerium, des Auswärtigen Amtes nicht besser? Wusste es die OSZE nicht besser? Die OSZE war inzwischen mit 1500 Beobachtern im ganzen Kosovo verteilt. Also die haben offenbar die Augen zugemacht und nichts gesehen. Die Bundeswehr hatte ein umfassendes Lagebild. Gehen wir mal davon aus, hier wird das Lagebild geschaffen. Dann hatten sie die Erkenntnisse von OSZE-Beobachtern. Die lagen vor im Verteidigungsministerium. Es gab von der Europäischen Union Beobachter da vor Ort. Es gab Militärattachés und Diplomaten, die im Kosovo herumreisten. Es gab NATO-Aufklärungsflugzeuge, die jeden Tag über dem Kosovo flogen. Es gab Drohnen, das sind unbemannte Aufklärungsflugzeuge praktisch. Die hatten die Deutschen dort, die auch über das ganze Kosovo flogen. Und es gab den Bundesnachrichtendienst, die haben sicherlich auch nicht geschlafen. Das heißt, die Bundeswehr und das Auswärtige Amt hatten schon ein zutreffendes Bild, was im Kosovo ablief. Das Amt für Nachrichtenwesen der Bundeswehr hatte etwa täglich 2000 Meldungen aus dem Kosovo, die zu verarbeiten waren. Also man kann schon davon ausgehen, wenn diese Leute nicht alle Tomaten auf den Augen hatten und wenn sie einigermaßen intelligent waren, dann mussten die ein treffendes Lagebild zustande bringen. Denn ich unterstelle ihnen nicht, dass sie böswillig, dass hier ein Komplott war und böswillig etwas anderes schrieben, als die Politiker behaupteten, sondern die machten ihre Arbeit. Und der deutsche militärische Nachrichtendienst war recht, recht gut, auch im internationalen Vergleich. Das heißt, wir sehen hier eine unwahrscheinliche Diskrepanz zwischen dem, was Politiker gesagt haben, und das, was militärische und diplomatische Experten festgestellt haben. Keine außergewöhnliche Situation vor einem Krieg. Schauen wir mal auf Irak. Auch da, 1999 im Kosovo, wurde die Bevölkerung, wurde auch das deutsche Parlament hinters Licht geführt, was die Situation zu dieser Zeit im Kosovo betrifft. Lassen Sie mich noch ein Bild geben, um die ganze Ungeheuerlichkeit des Auschwitz-Vergleiches von Fischer noch einmal darzustellen. Das ist eine Statistik der OSZE, die auflistet die Menschen, die gewaltsam ums Leben gekommen sind in den Monaten Dezember 98, Januar, Februar, März 99, also vier Monate vor Kriegsbeginn. Das sind Opfer von Gewaltverbrechen, das sind serbische Soldaten, Polizisten, das sind auf Seiten der Kosovo-Albaner Angehörige der Rebellen und das sind auch Zivilisten. Etwa 150, 200 Tote. Und da sprechen deutsche Minister vom Holocaust an 6 Millionen Juden. Dieser Vergleich ist so ungeheuerlich, dass eigentlich noch heute man ja nur beschämt sein kann, dass deutsche Minister so etwas getan haben. Eine Art Kriegsheld wurde und ist auch heute noch Josef Fischer. Er bezog sich auf Auschwitz, um den Krieg gegen Jugoslawien zu rechtfertigen. Und erhält auch heute noch anerkennendes Lob von den Medien, die ja, und das muss man sagen, überwiegend auf Seiten der NATO standen und den Krieg für gerechtfertigt hielten. So heißt es im April dieses Jahres in einem Artikel der Zeit, ich zitiere: Im Kosovo-Konflikt von 1998-99 hatte Fischer vielleicht schon seine stärkste Stunde. Als linker Politiker konnte er seine Partei und die pazifistisch geneigte Öffentlichkeit für den Krieg gewinnen. Die stärkste Stunde von Josef Fischer. Und noch einmal in der Zeit erhebt der Redakteur Manfred Geist den deutschen Außenminister geradezu in sphärische Höhen. Er meint, es sei Fischer gewesen, und ich zitiere, der nicht nur die moralische Dimension des Krieges gegen Jugoslawien beschwor, sondern ihn zum europäischen Krieg adelte und in großen Würfen den Balkan nach Europa holte. Er hat diesen Krieg geadelt. Was kann man eigentlich von derartigen Journalisten noch erwarten? Die ganze Ungeheuerlichkeit des Auschwitz-Arguments zeigen Zahlen. In Auschwitz wurden etwa 2 Millionen Menschen umgebracht. Der gesamte Holocaust forderte etwa 6 Millionen Menschen. Dem Bürgerkrieg im Kosovo fielen in der Zeit ein Jahr vor dem Kriege etwa 400 bis 600 Menschen zum Opfer. Ich möchte diese 400 bis 600 Opfer nicht verniedlichen. Auch das waren Opfer, das waren Zivilisten. Aber den Vergleich mit dem Holocaust und dem Völkermord auf den Juden finde ich beschämend, finde ich ungeheuerlich. Auch Rudolf Scharping, der Verteidigungsminister, beteiligte sich an solchen Stilisierungen des Krieges und an solchen Rechtfertigungen des Krieges. Die Experten des Auswärtigen Amtes und des Verteidigungsministeriums dagegen schilderten einen Bürgerkrieg, unter dem vor allem die Zivilbevölkerung zu leiden hatte, wie das immer der Fall ist. Doch um diese Lageschilderung ihrer Experten kümmerten sich offenbar die beiden Minister nicht. Die FAZ meint hierzu, die rot-grüne Regierung habe sich mit dem größten nur denkbaren moralischen Aufwand für den Krieg gegen Serbien entschieden. Außenminister Fischer und Verteidigungsminister Scharping hätten behauptet, es gelte einen neuen Holocaust zu verhindern. Dies war falsch und ungehörig. Es gab dem Krieg eine fast schon menschheitsgeschichtliche Eindeutigkeit, die er nicht hatte. Die FAZ, die von den Auschwitz-Relativierungen Scharping und Fischer spricht, scheint aber vergessen zu haben, dass sie selbst, ihre Redakteure und Korrespondenten, alles getan hatten, um den Krieg, um den Weg zu diesem Krieg vorzubereiten. Nun zur Bilanz einer humanitären Intervention. Eigentlich sagt diese Kurve viel aus. Hier ist der Kriegsbeginn. Hier sind die verschiedenen Kurven von Flüchtlingen in Albanien, Mazedonien und Montenegro, also in den Nachbarländern des Kosovo. Kriegsbeginn, etwa 60.000 Flüchtlinge in den Nachbarregionen. Und hier der steile Anstieg der Flüchtlinge nach Beginn des NATO-Krieges. Und hier wieder der Abfall nach Ende des Krieges. Das heißt, man kann es auch so sagen, die NATO wollte eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern, aber die Folge ihres Krieges war geradezu eine Forcierung dieser humanitären Katastrophe. Es gab zum Ende des Krieges, nach 10 Wochen Krieg, 12-mal so viele Flüchtlinge in den Nachbarländern des Kosovo wie zu Beginn des Krieges. Auch andere Posten in der Bilanz dieser humanitären Intervention sind eindrucksvoll. Durch die NATO-Luftangriffe wurden zerstört 200 Fabriken, 190 Schulen, 50 Spitäler, 50 Brücken, 5 Zivilflughäfen, ungezählte Wohnhäuser und Agrarbetriebe, so Gernot Erler, der außenpolitische Sprecher der SPD. Über die Zahl der Toten gibt es unterschiedliche Darstellungen. Man spricht von 5.000 Toten auf serbischer Seite, von 10.000 Toten. Eines ist klar, die Zivilbevölkerung war vor allem die Leidtragenden. Alte, Frauen und hier Kinder. Wurde Milosevic, der damalige jugoslawische Präsident, aus der Macht gebombt? Mitnichten. Milosevic war vor dem Krieg politisch am Ende. Er hatte nur noch etwa 20-25% Zustimmung in der Bevölkerung. Der Krieg trieb diese Zustimmung wieder auf eine Höhe von 80%. In der FAZ heißt es, ohne Kosovo-Krieg wäre der Diktator lange vor dem 5. Oktober, an dem er dann letztendlich abgelöst wurde, gestürzt worden. Hat der Krieg die politischen Probleme im Kosovo gelöst? Der ermordete serbische Ministerpräsident Cinčić vor dem Krieg war eine normale, multiethnische, multikulturelle Gesellschaft im Kosovo wenigstens vorstellbar. Heute kann man nicht einmal mehr darauf hoffen. Und die heutige Lage im Kosovo bestätigt diese Beurteilung. Ein Sonderbeauftragter der Vereinten Nationen hat erst kürzlich festgestellt in einem Bericht, seitenlang die eklatanten demokratischen Mängel in der serbischen Provinz. Es komme bis heute zu schwerwiegenden Verletzungen der Rechte von Minderheiten. Und die Kosten? Bisher allein für die Bundeswehr 4 Milliarden Stationierungskosten, insgesamt etwa 12 Milliarden. Dies spielt ja schließlich auch eine Rolle. In einer Studie der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung heißt es, unabhängig von den veränderten Rechtfertigungsmustern lässt sich rückblickend feststellen, dass die deutsche Teilnahme am Kosovo-Krieg so etwas wie den relativ breit akzeptierten Auftakt zu einer inzwischen fast schon routinisierten Teilnahme an zahlreichen Militärmissionen darstellt. Also hier auch der Kosovo-Krieg als Weichenstellung für eine Militarisierung, eine Remilitarisierung deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. Ich möchte, weil ja auch noch Zeit für die Diskussion bleiben soll und für Ihre Nachfragen, nur ganz kurz charakterisieren den weiteren Weg Deutschlands in immer mehr internationale militärische Interventionen. Es gab eine neue NATO-Strategie, im Wesentlichen eine Interventionsstrategie. Es wurden Interventionsstreitkräfte des Bündnisses aufgebaut mit maßgeblicher deutscher Beteiligung. Die verteidigungspolitischen Richtlinien wurden erlassen von Minister Struck. Berühmt ist ja seine Parole, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt, wobei für Hindukusch können sie alles einsetzen. Verteidigung ist bei diesem Minister an irgendeinem Ort in der Welt ein Militäreinsatz. Das kann gar nichts anderes sein als Verteidigung. Und damit wird natürlich das, was im Grundgesetz steht, pervertiert. Die deutsche Beteiligung am Krieg gegen Jugoslawien, und das ist die eigentliche Bedeutung, war eine Überschreitung des Rubikon. Seit dieser Zeit wird immer weniger kritisch nachgefragt, warum einzelne Militäreinsätze stattfinden. Das geht reibungslos durch den Bundestag. Das ist sozusagen fast ein Kartell, das alles das durchwinkt, was von der Bundesregierung vorgelegt wird. Nur einmal gab es Schwierigkeiten, weil nämlich Bundeskanzler Schröder für den Einsatz in Afghanistan die Vertrauensfrage stellte. Da knirschte es etwas. Aber sonst, die PDS stimmt dagegen. Und einige aufrechte Politiker, die sich auch von ihren Parteien nicht einschüchtern lassen. Die deutsche Beteiligung, und das ist das zweite Wichtige, einmal die Weichenstellungen, Kosovo-Krieg, und dann die veränderte Mentalität in Deutschland. Wer interessiert sich denn heute noch dafür, wenn die in Afghanistan anstatt von 2250 nun 3000 deutsche Soldaten eingesetzt werden? wenn die nun mehr Verantwortung übernehmen. Da fragt doch niemand mehr, warum eigentlich. Das ist eine Aktion von einem halben Tag. Verteidigungsausschuss berät und Bundestag nickt ab. Die deutsche Beteiligung am Krieg gegen Jugoslawien beschleunigte die Militarisierung deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. Dieser Prozess wurde in den deutschen Medien unterstützt, wohlwollend begleitet, jedenfalls in den sogenannten Mainstream-Medien. Jahrzehnte deutscher Friedenspolitik und militärischer Zurückhaltung, geprägt durch die Maxime, dass nach den schrecklichen Erfahrungen zweier Weltkriege deutsche Soldaten nur noch zur Verteidigung eingesetzt werden sollten, galten nun als eine Art infantiler, anormaler Phase in der deutschen Geschichte. Die selbstgesetzten Tabus wurden nun endlich abgelegt. Bundeskanzler Schröder stilisiert sich geradezu zum Helden, der die traditionelle Tabuisierung des Militärischen, wie in der Zeit sagte, in Deutschland aufbrechen musste. Die traditionelle Tabuisierung des Militärischen. Es ist geradezu absurd, dass der ehemalige Verteidigungsminister und Bundeskanzler Schmidt, dessen militärstrategischer Sachverstand im Ausland auch allgemein anerkannt wurde, eine Tabuisierung des Militärischen betrieben haben sollte. Und noch ein Beispiel für ein kurzsichtiges Urteil, das sich auch in einer maßlosen Sprache äußert. In der Zeit vom 19.09.2002 behauptet Josef Joffe, einer der Herausgeber der Zeit, Schröder und Fischer sei der Ausbruch aus dem Ghetto außenpolitischer Verantwortung gelungen. Das ist kaum zu glauben. Josef Josse sieht Konrad Adenauer, Willy Brandt und Helmut Kohl im Ghetto außenpolitischer Verantwortungslosigkeit. Deutschland ist erwachsen geworden, auch im militärischen Bereich. Bilanzierte vor kurzem der deutsche Verteidigungsminister Dr. Peter Struck die Verdienste der rot-grünen Koalition. Welch eine Anmaßung, welch eine Geschichtsvergessenheit. In der Truppe anerkannte und im Ausland geschätzte Verteidigungsminister wie Manfred Wörner, Georg Leber oder Helmut Schmidt sieht Dr. Peter Struck im militärischen Kindergarten. Kaum zu glauben. Zwei Tage nach dem Beginn des Krieges gegen Jugoslawien am 26. März 1999 zog der Erzbischof von Berlin, Georg Kardinal Stersinski, ein bemerkenswertes Fazit, eine knackige Zusammenfassung. Er sagte unter anderem, und ich zitiere, »Das ist furchtbar, wenn ich an diesen Mentalitätswandel denke. Keine Waffe anfassen«, hieß es in den ersten Jahren nach dem Krieg. Und dann? Ja, wir müssen uns aber verteidigen. Und dann? Wenn irgendwo ein Angriff gestartet wird, dann wollen wir bestenfalls Beobachter sein und humanitäre Hilfe leisten. Und jetzt scheint das in der ganzen Breite des Volkes Zustimmung zu finden, dass Deutsche sich da auch am Waffengebrauch beteiligen. Ich sehe mit Bangen, wie die Zeit die innere Einstellung verändern kann. Recht hatte der Mann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.